Deutschlandfunk, Europa heute.
An diesem Mittwoch mit Annabel Brockhus. Guten Morgen. Wie geht es weiter mit der Pipeline Midcat von Spanien nach Frankreich? Wie verändern sich seit dem russischen Angriffskrieg die Dynamiken zwischen den europäischen Mitgliedstaaten? Und warum steht nach der Wahl in Bosnien und Herzegowina vergangenen Sonntag ein Deutscher in der Kritik? Diese Fragen wollen wir in den nächsten 20 Minuten beantworten. Niemand werde mit seinen Problemen alleine gelassen. Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz Ende Juli angesichts der Energiekrise.
You'll never walk alone. Und das will ich auch hier noch einmal wiederholen. Wir werden alles dafür tun, dass die Bürgerinnen und Bürger durch diese schwierige Zeit kommen.
Aber dieses Credo scheint nur für die deutschen Bürgerinnen und Bürger zu gelten. Zumindest ist das die anhaltende Kritik einiger EU-Länder, nachdem die Bundesregierung vergangene Woche ihr Entlastungspaket verkündet hat. Kritiker warnen nicht nur vor einer wirtschaftlichen, sondern auch vor einer politischen Fragmentierung in der EU. Mehr Solidarität forderten auch die EU-Kommissare für Wirtschaft und Binnenmarkt Paolo Gentiloni und Thierry Breton in einem Gastbeitrag in verschiedenen europäischen Medien. Über die aktuellen Dynamiken und mögliche Fragmentierungen in der EU kann ich nun mit Sophie Pornschlegel sprechen. Sie ist Analystin beim European Policy Center in Brüssel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Pornschlegel, Sie sitzen in Brüssel. Welche Dynamiken beobachten Sie dort denn gerade zwischen den europäischen Mitgliedstaaten?
Ja, also es ist ja gerade Krisenzustand. Wir hatten erst Corona, dann den russischen Aggressionskrieg. Das heißt, der Druck ist relativ groß, Antworten zu finden. Und was man sehen kann, ist tatsächlich, dass die EU-Länder eher eine Tendenz haben, sich sehr national zu verhalten. Und das sieht man tatsächlich auch bei Deutschland. Man sprach von deutschen Waffenlieferungen, vom Sondervermögen, von der deutschen Gaspreisbremse. Und da wird Europa meistens vergessen. Und es ist besonders problematisch, erstens, weil man natürlich gemeinsame Lösungen braucht. Die sind im Interesse von allen. Und es ist besonders gefährlich, wenn eben das reichste und das größte Land der EU sich antisolidarisch verhält oder halt eben vergisst, dass man eben auch europäische Antworten braucht.
Sie haben es gerade gesagt, Deutschland steht arg in der Kritik, nicht zuletzt für seinen Alleingang beim Entlastungspaket. Wie gefährlich sind solche Alleingänge denn auch mit Blick auf Renationalisierungstendenzen in der EU?
Ja, es ist besonders gefährlich, wenn man eh schon Länder hat, die von rechtsextremen oder rechtspopulistischen Regierungen geführt werden. Ich denke an Viktor Orban und jetzt eventuell auch Italien. Und es ist dann besonders schlimm, wenn proeuropäische Regierungen, wie eigentlich die Bundesregierung, sich auch antisolidarisch verhält. Und das zweite große Problem ist auch, dass wir natürlich Fragmentierungstendenzen haben in der EU. Aber auch die Frage ist, wenn wir Lösungen, Kompromisse finden, zu welchem Preis? Und da ist es besonders gefährlich, wenn zum Beispiel EU-Grundwerte auf den Verhandlungstisch kommen, wie es tatsächlich schon der Fall ist mit Viktor Orban, um eben Sanktionspakete gegen Russland zu entscheiden, beschließt man eben, dass man nicht so genau hinschaut, wenn es um Korruptionsvorwürfe geht.
Sie haben ja im Vorgespräch auch gesagt, wenn wir jetzt auf die Situation in Deutschland schauen, dass hier die Gestaltungsmacht gerade nicht so groß ist. Die liegt tatsächlich eher bei Frankreich in Europa. Aber wie nutzt Frankreich diese Gestaltungsmacht denn in der aktuellen Situation?
Also Frankreich war sehr erfolgreich damit, bestimmte Konzepte nach Brüssel zu bringen. Macron hatte ja 2017 in der Sorbonne-Rede ganz viele Konzepte vorgestellt und auch ein europapolitisches Programm. Und es sind so Konzepte wie zum Beispiel die strategische Autonomie in der Außen- und Sicherheitspolitik, die digitale Souveränität, aber auch eben jetzt die europäische politische Gemeinschaft, die morgen in Prag diskutiert wird, wo Frankreich sich wirklich eingebracht hat. Und man vermisst ein bisschen neue deutsche Konzepte. Es gab zwar die Prager Rede von Herrn Scholz Ende August, aber da kommen wenig neue Ideen. Und man fragt sich auch ein bisschen, was denn Deutschland will in Europa. Und die Tatsache, dass jetzt zum Beispiel die Gaspreisbremse nur national gedacht wurde, kommt sehr schlecht an bei den EU-Nachbarn, weil es tatsächlich wettbewerbsverzerrend wirkt und sich Deutschland auch gegen eine europäische Gaspreisbremse eingesetzt hat. Das heißt, man hat das Gefühl, dass Deutschland ein bisschen mit doppelten Standards spielt. Und es ist besonders gefährlich, weil eben Deutschland so ein großes Land ist und die deutsche Wirtschaft nicht bevorzugt werden sollte, wenn auch gerade Deutschland dafür verantwortlich ist, dass die Energiekrise in Europa so schlimm ist, dadurch, dass wir so abhängig waren von russischem Gas.
Schauen wir vielleicht noch mal auf ein paar andere Länder in der EU, die sich ja sehr stark eingesetzt haben für härtere Sanktionen gegen Russland, die auch viele Flüchtlinge aufgenommen haben, nämlich Polen und das Baltikum. Könnte sich deren Einsatz auch längerfristig die Rolle in der EU verändern?
Man hat schon gesehen, dass seit dem 24. Februar sich die Balance etwas geändert hat. Man hört mehr auf Ost- und Zentraleuropa. Finnland hat auch eine stärkere Rolle eingenommen und natürlich Polen auch aufgrund der Aufnahme der vielen ukrainischen Flüchtlinge. Wie langfristig eben die Rolle dieser Länder in Europa wird, kann man noch nicht sagen. Fest steht aber, dass sie natürlich doch eine wichtigere Rolle eingenommen haben und sich auch doch sehr kritisch geäußert haben gegenüber Frankreich, gerade weil Macron so viel mit Putin telefoniert hat. Das hat sich dann herausgestellt, dass es eventuell auch ein Missverständnis war, natürlich, weil Zelensky Herrn Macron gefragt hatte, mit Putin zu sprechen, aber auch gegen Deutschland, weil Deutschland doch sehr sich etwas zurückgezogen hat oder sich nicht so stark für die Ukraine eingesetzt hat. Und die ganzen Debatten zu den Waffenlieferungen zum Beispiel wurden schon auch sehr kritisch gesehen von den europäischen Nachbarn. Das ist an sich auch in Ordnung, wenn man nicht immer die gleichen Positionierungen hat in Europa. Das Problem ist aber tatsächlich eher, dass wenn Deutschland nicht europäisch denkt, das sehr problematisch ist, weil Deutschland einfach eine extrem wichtige Rolle in Europa spielt und auch sehr viel Macht hat.
Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verändern sich die Dynamiken in der EU nicht zuletzt wegen Deutschlands Rolle, sagt Sophie Pornschlegel vom European Policy Center in Brüssel. Danke für das Gespräch. Um Zusammenarbeit und Allianzen geht es heute auch in Spanien beim Treffen zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und seinem spanischen Amtskollegen Pedro Sanchez. Denn auf der Tagesordnung steht auch Midcat, die Pipeline, die von Barcelona über die Pyrenäen bis nach Südfrankreich gehen und Erdgas nach Zentraleuropa bringen soll. Das Projekt stehe für die europäische Versorgungssicherheit und betreffe die ganze EU, betonte Sanchez heute Morgen in einem Zeitungsinterview. Der spanische Teil ist fertig, der französische nicht, denn die Regierung in Paris ist gegen das Projekt. Warum, erklärt unsere Korrespondentin Christiane Kess.
Anfang September will ein spanischer Journalist bei einer Pressekonferenz von Emmanuel Macron wissen, was seine Haltung zu Midcat ist. Der französische Präsident hat zuvor über Frankreichs Atomkraftwerke gesprochen, die wegen Wartungsarbeiten und Korrosionen stillliegen, und über die deshalb notwendigen Stromimporte aus Deutschland. Macron lobt die europäische Solidarität, aber bei der Frage nach Midcat bleibt der französische Präsident hart. Ich hätte ganz gern, dass man realistisch über den Bedarf und die Zukunft spricht. Heute gibt es zwischen Frankreich und Spanien zwei Gasleitungen. Wenn ich mir die Nutzung dieser Gasleitungen seit der angespannten Lage, also seit Februar, ansehe, beträgt diese nur 53% ihrer Kapazität. Zur Realität gehört auch, dass im August Frankreich Gas nach Spanien exportiert hat. Nicht einmal auf dem Höhepunkt der Gaskrise sei man also in der Lage, die bestehenden Verbindungen auszulasten, stellt Macron fest. Der Annahme, Midcat könne Europas Gasprobleme lösen, widerspricht Macron vehement. Das ist falsch, faktisch falsch. Wenn wir bei einer 100%igen Auslastung unserer Gasleitungen wären und es einen Bedarf gäbe, Gas nach Frankreich, Deutschland oder woanders hin zu exportieren, würde ich sagen ja, aber das stimmt nicht. Hinzu kommt, während man in Spanien davon ausgeht, Midcat könne in etwa einem Dreivierteljahr fertiggestellt sein, glaubt Frankreichs Regierung, die Arbeiten würden sich wegen der Proteste von Umweltschützern viel länger hinziehen. Und Macron hat Zweifel daran, dass Spanien seine eigenen Importe von Flüssiggas im Süden des Landes verdoppeln oder verdreifachen werde, damit es überhaupt mehr Gas exportieren kann. Außerdem setzt Macron dem Argument, MidCat könne künftig auch für den Transport von Wasserstoff genutzt werden, entgegen. Alle Experten sagen mir, es stimmt nicht, dass eine Leitung für Gas morgen Wasserstoff transportieren kann. Das würde schwere Umbauarbeiten erfordern, denn Wasserstoff ist ganz anders. Einige Experten erklären mir sogar, dass es abwegig wäre, Wasserstoff von Spanien nach Frankreich zu transportieren oder nach Deutschland. Vielmehr müsste man Strom, der mit wenig CO2-Ausstoß in Spanien produziert wird, weiterleiten. Macron ist deshalb für mehr Strom statt Gasleitungen. Seine Meinung zum MidCat werde er ändern, wenn die Fakten dafür sprechen, so der französische Präsident. Frankreich sieht also anders als die deutsche, die spanische oder die portugiesische Seite keinen Bedarf für die Pipeline. Sie alle haben Unrecht, urteilt der Wirtschaftsprofessor Patrice Geoffrand. Er leitet an der Pariser Universität Dauphine PSL das Zentrum für Geopolitik der Energie und Rohstoffe. Wir haben im Moment gar keine klaren Vorstellungen, wie unser künftiger Bedarf an Gas aussehen wird. Wir brauchen ganz dringend neue Auswertungen mit verschiedenen Szenarien, um zu verstehen, welche Energie wir in Zukunft brauchen. Die Frage, MidCat weiterzubauen oder nicht, müsse eingebettet werden in den Rahmen des Programms der EU-Kommission REPowerEU zur Umgestaltung der europäischen Energieversorgung, sagt Geoffrand. Es sei zum Beispiel wichtig, den geplanten Bau von Flüssiggasterminals in EU-Ländern einzubeziehen, genauso wie Maßnahmen, Energie einzusparen oder den Ausbau der erneuerbaren Energien. All das ist ein Umbruch. Ich bin angesichts dieser Unsicherheiten überrascht über die Gewissheit, die man auf beiden Seiten der Pyrenäen oder des Rheins hat, dass MidCat entweder unerlässlich oder überflüssig ist. Während man in Spanien argwöhnt, Frankreich wolle verhindern, dass seine Kernenergieexporte mit erneuerbarer Energie aus Spanien konkurrieren müssen, verweist Geoffrand darauf, dass Frankreich sehr wohl von billigen Stromimporten aus Spanien profitieren würde. Man könne Frankreich außerdem nicht vorwerfen, mit seinen europäischen Nachbarn in der Energiekrise nicht solidarisch zu sein, meint Geoffrand. Frankreich bereitet sich darauf vor, Gas nach Deutschland zu exportieren. Und wenn Frankreich nun in seine Atomkraft und massiv in erneuerbare Energien investieren will, ist das nicht nur für Frankreich rentabel. Auf beiden Seiten des Rheins importieren und exportieren wir Energie. Keiner kann da auf nationaler Basis überleben.
Ob die Pipeline MidCat von Spanien nach Frankreich weitergebaut wird, ist noch unklar. Ein französischer Experte fordert eine umfangreichere Strategie zur Energieversorgung in Europa. Das war ein Bericht von Christiane Kess. Am Sonntag wurde in Bosnien und Herzegowina ein neues zentrales Parlament und ein neues Staatspräsidium gewählt. Doch um die Ergebnisse dieser Wahl geht es heute kaum noch. Stattdessen steht der Deutsche Christian Schmidt im Fokus, der hohe Repräsentant der internationalen Gemeinschaft in Bosnien-Herzegowina. Kurz nachdem am Sonntag die Wahllokale geschlossen hatten, hat Schmidt eine Reihe von Wahlrechtsänderungen verkündet. Dadurch solle die Funktionsfähigkeit von Bosnien-Herzegowina verbessert werden. Kritiker werfen ihm allerdings vor, die Änderungen kämen indirekt der konservativ-nationalistischen Kroatenpartei zugute. Oliver Schoß mit den Einzelheiten.
Es kam daher wie ein Paukenschlag. Ausgerechnet am Wahlabend, als alle ihre Stimmen abgegeben hatten, zeigten bosnische Medien eine Videobotschaft des hohen Repräsentanten von Bosnien und Herzegowina, Christian Schmidt. Der ehemalige CSU-Bundeslandwirtschaftsminister ist seit gut einem Jahr so etwas wie der oberste Überwacher aller zivilen Belange des Landes. Er kann unter anderem das Wahlrecht ändern und das hat er am Wahltag getan. Auf Englisch wandte sich Christian Schmidt an die Bürgerinnen und Bürger von Bosnien und Herzegowina und kündigte eine Änderung für die Föderation an, den bosniakisch-kroatisch regierten Landesteil.
I imposed measures
Ich habe Maßnahmen beschlossen, die die Funktionalität der Institutionen in der Föderation verbessern werden. Sie werden dafür sorgen, dass die Stimmen aller Bürger gehört werden, und sie werden sicherstellen, dass sie von denjenigen, die sie gewählt haben, vertreten werden. Vielen Kommentatoren im bosnischen Fernsehen war sofort klar, Christian Schmidt geht es wieder einmal um die unzufriedenen bosnischen Kroaten und um die konservativ-nationalistische Kroatenpartei HDZ. Sie sehen sich von ihren Vertretern zum Teil nicht vertreten, weil in der Föderation auch Bosniaken kroatische Vertreter wählen können und andersrum. Das führte unter anderem dazu, dass der kroatische Vertreter im dreiköpfigen Staatspräsidium erneut Jelko Komšić geworden ist. Ein gemäßigter Kroate, der den Ethnonationalismus abbauen will und strikt gegen einen eigenen kroatischen Landesteil in Bosnien und Herzegowina ist. Nun also klang Christian Schmidt so, als ob er den Kroaten zur Seite springen möchte. Die Änderungen, die ich heute eingeführt habe, haben keinen Einfluss auf die Stimmen, die sie abgegeben haben. Es geht um die Zusammensetzung von indirekt gewählten Organen. Es geht um das sogenannte Haus der Völker, die zweite Parlamentskammer in der bosniakisch-kroatischen Föderation. Sie wird nach einem regionalen und einem ethnischen Proporz zusammengesetzt. Und sie kann Gesetzesvorhaben blockieren. Die kroatische HDZ forderte schon vor der Wahl eine 3%-Sperrklausel für diese Kammer. Also dass Kantone wie zum Beispiel Gorazde, wo weniger als 3% Kroaten leben, keine kroatischen Vertreter in die Kammer entsenden dürfen. Schmidt zeigte sich zunächst offen dafür, doch nach Protesten vor seinem Amtssitz in Sarajevo wurde die Idee verworfen. Nun soll das Haus der Völker vergrößert werden, von 56 Sitze auf 80. Die Kroaten bekommen dann statt 17 Delegierte 23. In kroatischen Medien gab es dafür Zustimmung. Der Professor für Public Relations an der Universität Zagreb, Božo Skoko, geht fest davon aus, dass die Veränderung im Sinne der kroatischen Interessen ist. Der hohe Repräsentant hat verstanden, dass Bosnien und Herzegowina nicht ohne die Kroaten funktionieren kann. Mit dieser Vergrößerung der Kammer ist dafür gesorgt, dass die echten Kroaten in der Mehrheit sind und über die kroatischen Belange entscheiden können. Und da macht es dann nichts mehr, wenn die Bosniaken 5 bis 6 Fake-Kroaten in die Kammer wählen. Von Seiten der Bosniaken war der Ärger groß und auch aus dem EU-Parlament kam Kritik. Die niederländische Grünen-Abgeordnete Tineke Strik warf Schmidt vor, die kroatisch-ethnonationalistische HDZ zu begünstigen. Strik sagte, Schmidt würde den Reformprozess in Bosnien und Herzegowina verkomplizieren. Die Änderung am Wahlabend sei eine Respektlosigkeit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, die von ihrem demokratischen Recht Gebrauch gemacht haben.
Nach der Wahl in Bosnien und Herzegowina steht der hohe Repräsentant Christian Schmidt in der Kritik. Er hatte noch am Wahlabend Verfassungs- und Wahlrechtsänderungen angekündigt, berichtet Oliver Schosch. Mein Name ist Annabel Brockhus und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Mittwoch.